Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: von der Schwarzgalligkeit zur psychischen Erkrankung, die Geschichte der Psychiatrie. Was heute unter Psychiatrie verstanden wird, hat eine lange Vorgeschichte und reicht vom Abendland bis auf die Säftelehre der griechischen Antike zurück. Konstitutionstypen und psychische Krankheiten wurden damals durch das Ungleichgewicht zwischen vier Körpersäften erklärt. Im Begriff der Melancholie oder auch eben Schwarzgalligkeit klingt diese Humoralpathologie noch nach. Die Geschicke des Fachs Psychiatrie in der langen Zeitspanne seither waren sehr wechselhaft. Praktiken der Bestrafung und Separierung überwogen, bis sich allmählich die Vorstellung durchsetzte, dass psychische Störungen Erkrankungen des Körpers und oder der Seele darstellen. Die Therapien, die daraufhin eingeführt wurden, waren oft von Bestrafungen kaum zu unterscheiden. Jedoch, der Gedanke war geboren, dass seelische Erkrankungen der Therapie bedürfen und ihr zugänglich sind. In diesem Prozess haben die Ameos-Kliniker einen eigenen Beitrag geleistet. Über die Geschichte der Psychiatrie sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und ich spreche mit Professor Dr. Uwe Gonter, ärztlicher Direktor und Chefarzt am Ameos-Klinikum Bremen. Herzlich willkommen, Herr Professor Gonter.
Hallo, Frau Hartung-Kollbaum.
Herr Professor Gonter, ein schwieriges Thema, das wir uns heute beide vorgenommen haben, die Geschichte der Psychiatrie. Die ist natürlich sehr vielschichtig, die ist nicht nur jetzt minutenfüllend, sondern letztendlich ja sehr umfangreich. Wir wollen mal versuchen, so ein bisschen das Ganze näher zu beleuchten, ein bisschen auch anhand der Geschichte des Ameos-Klinikums in Bremen. Das Ameos-Klinikum selber hat ja auch eine lange Geschichte. Es ist von der Privatanstalt für Gemütskranke zu Rockwinkel bis hin zur Klinik Dr. Heimes und jetzt eben seit 2003 dem Ameos-Klinikum war es ja ein langer Weg. Erste Aufzeichnung gibt es aus dem Jahr 1764. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht in Stichworten kurz den Werdegang der Klinik schildern?
Ja, das will ich versuchen. Und wenn es nicht stichartig genug ist, dann stoppen Sie mich. Also ja, das ist tatsächlich eine enorm lange Zeit, die wir hier an diesem Standort Psychiatriegeschichte selbst betrachten. Und ich finde es schön, wenn wir in unserem Gespräch heute überhaupt mal auf die Psychiatriegeschichte zu sprechen kommen, weil sich natürlich ohne die Geschichte das gar nicht einordnen lässt, wo wir uns heute befinden. Das ist ja in allen Disziplinen so, aber also meine Disziplin ist nun mal Psychiatrie und Psychotherapie und da fällt mir das immer besonders auf. Und da gibt es einerseits die großen, auch internationalen Linien und dann gibt es andererseits halt Psychiatriegeschichte in jedem Dorf, kann man sagen, in jedem kleinen Ort, in jeder kleinen oder großen Klinik. Und ja, und das ist so wahrscheinlich der Sinn der Psychiatriegeschichte, dass man versucht, das auch miteinander in einen sinnvollen Zusammenhang zu stellen, dass man da irgendwas mit anfangen kann. Das versuchen wir natürlich auch in der Ausbildung, in den verschiedenen Berufen, die hier arbeiten, dass die überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, wo sie da eigentlich stehen. Und wie Sie schon gesagt haben, 1764, da hat der Friedrich Engelken, der sogenannte erste Friedrich hier in der Engelken-Familie, der hat hier dann begonnen, auch so Heilbehandlungen durchzuführen. Der war Chirurg, das war damals noch getrennt, Chirurgie und innere Medizin. Das heißt, er durfte eigentlich keine inneren Kuren anwenden, sondern nur Wundversorgung machen. Und er hat ja auf dem von seinen Eltern geerbten größeren Bauernhof hat er angefangen, Kranke zu behandeln und eben auch Menschen mit psychischen Krankheiten, mit Gemütskrankheiten. Und zwar, was er eigentlich hätte nicht dürfen, was aber ein offenes Geheimnis war, und zwar war seine Besonderheit, dass er die mit Opium behandelt hat. Das hatte er nämlich auf Reisen nach Ostindien kennengelernt, dass man damit allerlei Dinge in der Medizin behandeln kann. Das war im Grunde genommen in Europa auch bekannt, aber vielleicht zu der Zeit so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und mit dieser Opiumkur, die hier angewendet wurde und dann von seinen Söhnen die reguläre auch Doktores der Medizin waren, also der inneren Medizin, wurde das dann übernommen. Aber immerhin hat der Friedrich Engelken das fast 50 Jahre lang selbst geleitet, das Ganze hier und aufgebaut. Und ja, Opium ist auch, und da sieht man dann, wie die Geschichte halt so in Kreisen sich auch bewegt, ist ja auch heute wieder nicht nur als Schmerzmittel, sondern auch als Mittel gegen Depressionen im Gespräch und ist einfach ein sehr stark ZNS-wirksame Substanz. Und Engelken hat damit begonnen, Friedrich Engelken, halt so halblegal und auch bewusst, gerade außerhalb der damaligen Grenzen Bremens, und weil er auch davon ausging, dass die niedersächsischen oder damals hannoverschen Behörden ihn nicht so genau auf dem Schirm hatten, weil das siedlungsmäßig eben schon zu Bremen gehörte, aber nicht mehr dem Bremer Senat unterstellt war in der Zeit. Heute liegen wir ja im Stadtgebiet von Bremen. Naja, und dann hat er damit begonnen und seine Söhne, Enkel, Urenkel haben das fortgeführt. Das ging über 4 Generationen in dieser Familie Engelken. Und irgendwann haben die das auch öffentlich gemacht und hatten damit sehr viel Erfolg, muss man sagen. Also mit dieser sehr vorsichtigen, da sind auch Dosierungen beschrieben, mit dieser sehr vorsichtigen Verabreichung von Opium, was er immer noch bezog anscheinend über seine Kontakte zur Ostindischen Handelskompanie. Aber war er so erfolgreich, dass viel mehr Menschen hier in diesem umgebauten Bauernhof behandelt werden wollten, als dass die unterbringen konnten. Und dabei haben die dann quasi aus der Not des Zustroms von Patientinnen und Patienten Familienpflege, unabhängig anscheinend von anderen Vorbildern, die es in Europa durchaus gab, im belgischen Geel zum Beispiel, aber auch in Süddeutschland gab es sowas, aber die haben hier in Norddeutschland ziemlich ohne, dass bekannt wäre, dass sie ein Vorbild hatten, dann die Patientinnen und Patienten in umliegenden Familien untergebracht und das ist so eine andere interessante sozialtherapeutische Maßnahme, die entwickelt wurde, weil die dann auch weiter begleitet wurden, man kann schon sagen, so psycho- und soziotherapeutisch. Und insofern hat sich hier in einem kleinen Spielfeld aber vieles gezeigt, was sich auch ansonsten im Laufe des 19. Jahrhunderts in der Psychiatrie so entwickelt hat. Und aus der Tradition heraus wurde dann Anfang des 20. Jahrhunderts, da wurde die Klinik auch verkauft. Und das wurde aber in dem Sinne fortgeführt, dass die Engelkens schon damit begonnen hatten, die wollten sich unterscheiden von der staatlichen Irrenfürsorge, wie das damals hieß, dadurch, dass die Menschen, die hier als Patientinnen und Patienten waren, eben mit besonderer Freundlichkeit behandelt wurden. Ja, man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass das auch Geld gekostet hat. Damals gab es in dem Sinne keine Krankenversicherung und es waren überwiegend waren das besser gestellte Menschen, die sich das leisten konnten, in diesen Zusammenhängen behandelt zu werden hier in der Einrichtung. Aber nicht nur. Es gibt auch Belege darüber, dass auch sozial, also oder Armenfürsorgeempfänger hier behandelt worden sind. Das ist im Grunde genommen immer noch Gegenstand auch der historischen Forschung, wie die umliegenden staatlichen Versorgungssysteme, also gerade Venen bei Oldenburg, deckt da den eben heute niedersächsischen Raum ab und auch historisch ist etwas später entstanden als unsere Klinik hier. Und dann in Bremen, die noch später entstandene, das heutige Bremen Ost, also die staatliche Nervenheilanstalt in Bremen, die Abgrenzung, welche Patientinnen und Patienten wurden wo behandelt, das zieht sich eigentlich so durch die ganze Geschichte.
Da würde ich gerne einmal kurz reinhaken, Professor Gonter. Ja, wir kommen gleich ja noch zur Neuzeit sozusagen.
Ja,
Sie haben jetzt gerade gesagt, natürlich musst du dafür bezahlt werden für die Behandlung. Aber mit Ihrer Forderung, den Menschen als ein Ganzes zu betrachten, gehörten ja Hermann und Friedrich Engelken zu den Vertretern ja einer modernen, noch jungen Seelenheilkunde, die nach den Wechselwirkungen zwischen Leib und Seele, Soma und Psyche fragte. Wenn wir jetzt nur mal vom Opium ein bisschen absehen, ja, was machte diese Seelenheilkunde so besonders? Was war so anders geworden?
Ja, da waren die tatsächlich ein bisschen ihrer Zeit voraus, wobei es auch an anderen Orten solche Bemühungen gab. Also die haben sich eben bemüht, freundlich und auch in Gesprächen die Hintergründe der Veränderungen, der psychischen Veränderungen der Betroffenen zu ergründen und denen auf den richtigen Weg zu helfen. Das wurde auch in den staatlichen Irrenanstalten, wie das ja damals genannt wurde, auch teilweise versucht. Also das war schon eine allgemeine Zeitströmung, aber die haben sich das hier als Leitmotiv auf die Fahnen geschrieben, kann man schon sagen. Und es war, wie auch an anderen Orten, aber es war die besonders angenehme Unterbringung in den Zimmern. Das waren eben keine Massenschlafsäle, sondern die Betroffenen, die hier bis zu 2 Jahren ungefähr waren, konnten ihre Privatsphäre hier hinein retten und auch pflegen. Und es gab eben ein, wenn man davon die alten Bilder sieht, sehr schönen Speisesaal. Es gab einen Billardsalon und diese Dinge, also eben auch Spiele, Gesellschaftsspiele, Musik und Tanz spielten eine Rolle. Also Elemente, wie wir sie auch heute in der Therapie berücksichtigen, die wurden ganz bewusst eingesetzt, neben anderen zeittypischen Angelegenheiten wie Bädern. Aber es wurde eben in diesem Rahmen hier von vornherein Wert darauf gelegt, keine Zwangsmaßnahmen durchzuführen. Und das ist.
Das heißt, diese Menschen wurden ernst genommen, ihre Erkrankung wurde auch als Erkrankung ja anerkannt, kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon so sagen. Also das war bei den Engelkens, die auch hier gelebt haben und die jeweiligen Friedrichs und Hermanns, die sind auch wirklich, die haben mit den Betroffenen zusammen gelebt und auch einmal die Woche zusammen gegessen. Das war so eine Tradition, die überliefert ist. Also die waren so aus mitmenschlicher Sicht daran interessiert, denen dabei zu helfen, wieder in eine gesunde Lebensführung eben aus der schweren Depression oder auch aus der Psychose, wie wir es heute nennen, wieder rauszufinden, aus dem Irrsinn, wie man es damals genannt hat, oder auch aus der Raserei wieder zurückzufinden in eine quasi normale Lebensführung. Und diese therapeutische Gemeinschaft, wie das andernorts auch genannt wurde, zum Beispiel von Eugen Bleuler in der Schweiz, die stand hier ganz im Vordergrund. Die wurde über Generationen von dieser Familie tatsächlich gelebt.
Wir haben ja, wenn wir so ein bisschen nochmal wieder zur Geschichte zurückkommen, Sie haben es ja auch gerade schon erwähnt, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Veränderung. Und man kann es ja auch nachlesen, diese Geschichte. Es gibt ja auch sehr viel Literatur darüber. Ab Anfang der 20er Jahre war Bremen, kann man das ja auch so sagen, ein Anziehungspunkt für psychisch kranke Menschen. Das heißt, also aus den umliegenden Städten, Dörfern, Gemeinden, aber auch aus ganz Deutschland kamen ja Menschen, um sich eben in Bremen behandeln zu lassen in der Klinik. Und das war was Besonderes, wenn man das so will, und unterschied sich natürlich auch zum Teil von anderen staatlichen Einrichtungen. Was war genau der Grund dafür? War es nur das, dass Menschen in ihrer Erkrankung ernst genommen wurden? Oder wenn man das vielleicht so im Vergleich sieht mit staatlichen Einrichtungen, was war da anders?
Ich denke schon, die Privatsphäre, die ja in großen Anstalten regelrecht verhindert wurde, quasi systematisch, aber die wurde hier gefördert. Und also während der doch auch relativ langen Krankenhausaufenthalte. Und die in der Zeit dann, als die Bennings das übernommen haben, da haben die ganz bewusst auch das, was man dann, jetzt reden Sie ja von frühen 20. Jahrhundert, Psychotherapie einzusetzen zur Behandlung von psychischen Krankheiten. Da waren wir hier auch, oder wir, ich war ja nicht bei, aber sehe mich ein bisschen in der Tradition, da waren die nicht die einzigen, das gab es an anderen Orten auch, aber die haben das hier schon systematisch gemacht und das hat tatsächlich dazu geführt, ich denke, diese Mischung aus Ambiente und dieser nicht nur unspezifischen Freundlichkeit, sondern dieser dann dezidierten Psychotherapie, die waren da ziemlich inspiriert von Alfred Adler, also einem Freud-Schüler. Das hat dazu geführt, dass Menschen aus dem weiten Umkreis gerne hier behandelt werden wollten. Und später, nach dem Zweiten Weltkrieg, also auf das dunkle Kapitel müssen wir auch noch zu sprechen kommen, aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat dann ja eben der Dr. Karl-Dieter Heines das übernommen, nachdem es auch lange benannt war, und hat es dann auch weitergeführt. Der war stark, also auch in der Tradition eigentlich der Engelkens und Bennings, war der stark inspiriert von Viktor Frankl und seiner Logotherapie und hat das dann über auch nochmal fast 50 Jahre in dem Sinne weiterentwickelt als eine Klinik in der Psychotherapie die vorderste Aufgabe eigentlich ist für die Betroffenen. Das ist ja auch mit Arbeit verbunden, aber eben auch für die Menschen, die hier arbeiten. Ja.
Es gibt ja Unterschiede, wenn man das ein bisschen europaweit heutzutage mal betrachtet. In England gab es ja schon private Asyle, in denen ja die kranken Menschen lebten. In Deutschland war das eher selten, also auch Bremen war eher ja etwas Seltenes, etwas Einzigartiges. Die Menschen wurden aber in diesen ja gefängnisartigen Gebäuden, in denen sie untergebracht waren, nicht geheilt, sondern mehr abgesondert und auch ja mehr recht als schlecht gepflegt. Wieso war es damals so schwierig zu erkennen, dass es sich da um eine Erkrankung handelt?
Naja, es ist ja nicht nur eine Erkrankung. Es ist ja heute immer noch so, dass wir mit einer Vielzahl von verwirrenden Möglichkeiten, von psychischen Sonderwegen zu tun haben und unsere Bemühungen, das diagnostisch eindeutig zu fassen, die dienen einer Orientierung und auch der Kommunikation mit den Krankenkassen und mit anderen Behandelnden. Aber die ist ja alles andere als wirklich genau. Und es sind auch nicht alle unsere Diagnosen allzu gut wissenschaftlich haltbar, weil es nach wie vor im Wesentlichen auf individueller Beobachtung ja beruht und sich auch solche Syndrome auch wandeln im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, die Menschen damit zu tun haben. Also so super eindeutig, das alles als Krankheit zu erkennen. Es gibt, ist das bis heute nicht. Es gibt ein paar Krankheiten, die sind besser erkannt worden. Das Musterbeispiel ist ja immer die progressive Paralyse, also eine organische Hirnerkrankung als Infektionsfolge, die zu vielen psychischen also Krankheitszustandsbildern geführt hat, damals so um 1900. Und die dann später erkannt wurde und behandelt werden konnte und dann die Lage vollkommen verändert hat. Das war eigentlich so der Traum in der Psychiatriegeschichte, dass man für alle irgendwie gearteten Verhaltens- und Empfindensbesonderheiten der Menschen solche somatischen Ursachen, die dann auch behandelbar wären, finden könnte. Und das ist immer noch für viele der Traum. Ich glaube, der wird niemals in Erfüllung gehen, weil wir eben bei der Psyche es zu tun haben mit einer Angelegenheit, die sich auch ganz stark in diesem ganzen kommunikativen Bereich abspielt und auch zwischen Menschen abspielt. Und da werden wir nicht überall organische Korrelate finden für das, was wir heute psychische Krankheit nennen, was man damals Irrsinn oder Raserei oder Melancholie genannt hat. Und mit dieser Aufgabe müssen wir uns eben auseinandersetzen, dass es zumindest noch viele solcher Zustände gibt, die wir nicht somatisch erklären und dann entsprechend kausal behandeln können. Und deshalb, weil das in der Sache so schwierig ist und auch vom Zeitgeist jeweils geprägt ist, was man als krank und was man noch als vielleicht irgendwie Besonderheit einteilt, deshalb war das natürlich auch unseren Vorgängern, also allen, auch in der staatlichen Irrenfürsorge, und vorher in den Klöstern, die sich damit beschäftigt haben, war das immer schon schwierig, das einzuteilen. Und ich glaube, das größte Problem in der Geschichte der Psychiatrie ist nicht, dass man das nicht erkennen könnte. Da ist jede Zeit so gut, auch unsere Vorfahren wollten das möglichst gut und sogar auch menschenfreundlich machen. Das Problem ist, dass man immer wieder unterteilt hat zwischen Zuständen, die man als noch heilbar angesehen hat und für die man große Aufwendungen betrieben hat und dass man dann ab irgendwann, auch das änderte sich auch über die Zeiten, aber so definitionsgemäß meinte festlegen zu können, das sind jetzt quasi ausgebrannte Fälle, an denen ist nichts mehr zu bessern und die, also entweder die ganz schlimm tobenden oder die, wo es sich nicht mehr lohnt, die wurden historisch unter entwürdigenden Bedingungen ausgesondert. Und das ist wichtig, historisch immer wieder zu beachten und auch meiner Ansicht nach zu lehren, damit wir nicht in diese Problemzone reinkommen, dass wir das wiederholen in irgendeiner Form.
Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass man das nicht logisch erklären kann, eine psychische Erkrankung? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, oder dass man es nicht begreifen kann. Wenn man jetzt eine Verletzung hat, eine Wunde, die genäht werden muss beispielsweise, dann sieht man das natürlich. Dann geht man zum Arzt, dann näht er die, dann heilt die, dann hat man vielleicht eine Narbe, aber dann ist das Thema erledigt. Das geht natürlich bei psychischen Erkrankungen nicht so einfach. Und kann das vielleicht auch einfach damit zusammenhängen, dass das bei einigen Menschen, auch damals Ärzten, über den Verstand hinausging, dass man es nicht begriffen hat, womit psychische Erkrankungen zusammenhängen?
Bestimmt ist das so. Und das geht uns ja heute an manchen Stellen, man muss sich nur so die sogenannten Systemprüfer vorstellen, das geht uns ja heute an manchen Stellen noch genauso, dass wir das eben nicht alles erfassen können. Wir sind da bestimmt weiter, auch mit etlichen guten Erklärungsansätzen aus dem Bereich eben von Entwicklungspsychologie und Traumaforschung und auch der biologischen Forschung sind wir natürlich weiter als vor 100 Jahren. Aber wir sind weit davon entfernt, eindeutige Kausalitäten für die psychischen Krankheiten benennen zu können. Das kommt immer mal wieder vor, dann freuen sich auch alle, dass man halt Zustände quasi entschlüsselt. Aber in der Regel haben wir es in der Begleitung und Behandlung von psychisch Kranken über Jahre mit Syndromen zu tun, die ganz vielfältig, wir sprechen ja auch vom biopsychosozialen Modell, also die ganz vielfältig bedingt sind und individuell sehr unterschiedlich sind und interessanterweise, das hat anscheinend was mit unserem Nervensystem zu tun, dann doch bei den ganz unterschiedlichen Menschen zu, zumindest während der akuten Krankheitsphasen, ähnlichen Bildern führen. Und das ist sogar etwas, was in den ganz verschiedenen Kulturen und zu verschiedenen Zeiten beschrieben ist. Es gibt schon quasi gemeinsame Endstrecken, die dann gemeinsame Gestalt auch annehmen. Das ist aus meiner Sicht was höchst Interessantes. Und klar macht das Angst, diese vielen Fragezeichen, die es nach wie vor im Zusammenhang mit psychischen Krankheiten gibt. Und deshalb werden dann auch immer, weil es Angst macht, diese Unsicherheit, die damit verbunden ist, deshalb werden dann auch immer Erklärungsansätze, selbst wenn die teilweise gut sind und gut belegt sind, dann werden die meiner Ansicht nach überstrapaziert, weil eben man dann alle Unklarheit weghaben will. Und das führt dann aber dazu, dass da mehr mit erklärt wird, als diese Ansätze tatsächlich erklären können. Das war eine ganze Zeit lang diese Vorstellung, sei alles genetisch und damit erblich quasi zu erklären, was sich in der Psyche und bei psychischen Krankheiten abspielt. Und natürlich gibt es eine Vulnerabilität, die auch erblich mitbedingt ist, aber alle Zwillingsstudien, die es gibt bei solchen Erkrankungen und Langzeitbeobachtungen, zeigen eben, dass es außer der Erblichkeit immer auch ganz andere Faktoren noch geben muss, damit es zu einem Ausbruch einer Krankheit und zum Fortbestehen dieser Erkrankung auch kommt.
War diese Angst, und da würde ich jetzt gerne tatsächlich mal den Bogen schlagen zu dem Nationalsozialismus, ja, den Sie ja auch schon angesprochen haben, ein schwarzes Kapitel. Spielte diese Angst da auch eine Rolle? Menschen wurden vernichtet, psychisch Kranke weggesperrt, krankes Erbgut sollte nicht mehr weiter vererbt werden. Wie grausam der Nationalsozialismus war, ist allen klar. Aber war Angst der Grund, die Angst vor der Weitervererbung? Und Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, es ist natürlich heute erwiesen, dass psychische Erkrankungen in dem Sinne nicht vererbbar sind oder nur einige wenige. Was war damals ja der Hauptbeweggrund? Das ist, glaube ich, für viele gar nicht nachvollziehbar und auch nicht zu verstehen, was da passiert ist. Trotzdem muss man es natürlich auch besprechen, gerade eben in Bezug auf kranke Menschen.
Ja, unbedingt. Also finde ich sehr gut, wenn wir darauf zu sprechen kommen, weil das einfach dazugehört. Auch das im Großen und Ganzen, also zu wissen, dass es diese sogenannte T4-Aktion gab und die Morde an den psychisch Kranken, in was für einem Ausmaß das stattgefunden hat, das ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wir in jeder einzelnen Einrichtung uns die Geschichte genau angucken und dann setzt sich das Verstehen sozusagen im Kleinen und im Großen zusammen und dann kann man sich ein Bild machen. Ich denke, dass Angst da eine Rolle spielte. Es spielte bei den Nationalsozialisten sicherlich auch eine erhebliche kriminelle Energie. Also ich würde das nicht alles sozusagen in dem Sinne psychologisieren, dass man dafür Erklärungen, also sowas wie Angst und fast schon Entschuldigung sucht. Ich denke, da spielte auch ein Vernichten wollen eine Rolle, also im Sinne einer bösen Ideologie und Ausrichtung. Und das kommt dann zusammen. Das ist auch eine Mixtur aus Gründen. Neben der Angst ist relativ gut belegt, dass auch etliche von denen, die sich freiwillig der Nazi-Ideologie innerhalb der verschiedenen Berufe der Psychiatrie, aber eben auch Ärzte, die sich dem angeschlossen haben, dass die tatsächlich ihren Anspruch heilen zu wollen und helfen zu wollen, in dieser grausamen Weise falsch interpretiert haben, dass sie meinten, sie müssten Individuen töten, um den Volkskörper, so sprachen die ja damals, gesund zu halten. Da gibt es also eine ganze Reihe von Beispielen, sogar von Menschen, die noch während der Zeit der Weimarer Republik relativ engagierte Gemeinwohlfürsorge auch organisiert haben, die dann unter dem Eindruck der Nazi-Ideologie zu dieser Vernichtung von Individuen zugunsten einer angeblich übergeordneten sogenannten Volksgesundheit dann gekommen sind. Also ich denke, das wären schon mal drei: Angst vor sowas, dass das erblich ist, aber dann eben wirklich auch was Kriminelles und dann so ein falsch verstandenes Heilen wollen, womit Medizin immer sozusagen in Kontakt kommt und Gefahr läuft, darüber aus meiner Sicht falsche Entscheidungen zu treffen.
Darf ich da einmal nochmal einhaken? Wenn ich mir so vorstelle, ein Arzt oder auch Pfleger, Krankenschwestern, wie auch immer, sind ja auch damals oder haben sich dem Gedanken des Heilens, des Helfens verpflichtet.
Ja.
Und dann haben sie sich auf die dunkle Seite ziehen lassen, auf die kriminelle Seite der Nationalsozialisten und haben mitgeholfen, Menschen zu vernichten. Und klar, wir wollen jetzt nicht die Geschichte an sich, aber wir sind ja im Bereich der Psychiatrie Menschen eben mit psychischen Erkrankungen, die nichts mehr wert waren.
Ja.
Ich frage mich immer, nun sind wir beide ja weit nach der Zeit geboren und sind natürlich mit der Geschichte aufgewachsen, haben sie gehört, haben sie gelernt, wie es angehen kann, dass Menschen ihre eigene Ideologie verraten und sich mit in diesen Bann der Kriminalität, der Vernichtung ziehen lassen. Das ist für mich schwer vorstellbar, eigentlich gar nicht vorstellbar.
Ja, finde ich auch absolut erschreckend, wenn man sich das vor Augen führt, wie viele sich daran beteiligt haben und dass eben auch ja die Morde an psychisch Kranken, die systematischen, industriell durchgeführten Morde zum großen Teil, das fand ja noch statt vor dem grausamen Krieg und der Vernichtung gegen die jüdische Bevölkerung und gegen andere Gruppen. Das wurde ja, also die Morde an den psychisch Kranken, wie zum Beispiel in dem kleinen hessischen Ort Hadamar, wurde in den Vernichtungsanstalten häufig sichtbar für die umliegende Bevölkerung durchgeführt. Und da sind aus meiner Sicht Ihre Fragen vollkommen berechtigt. Ich kann die auch nicht beantworten, aber wir alle können uns ja nur freuen, dass wir nicht in der Zeit gelebt haben und nicht wirklich auf die Probe gestellt worden sind, wie weit wir uns, es haben sich nur ganz wenige Psychiater aktiv dagegen gestellt. Im Nachhinein tun natürlich einmal alle so, als wären sie Widerstandskämpfer gewesen. Aber Fakt ist, dass die ganze Maschinerie quasi reibungslos gelaufen ist und dass nur einzelne wenige sich aktiv dagegen gestellt haben. In dem Zusammenhang darf man immer mal an den Namen John Rittmeister erinnern. Das war ein Hamburger Psychiater und Psychotherapeut, der sich aktiv am Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt hat. Aber das sind eben wirklich nur ganz, ganz wenige gewesen. Die meisten haben mitgemacht oder haben mit so einer Art innerer Ablehnung aber trotzdem weiter funktioniert und wollten ihr Geld verdienen. Und deshalb hat man es ja auch Medizinverbrechen genannt. Das hat es ja auch noch nicht oft in der Geschichte gegeben. Es sind zwar längst nicht alle Täter zur Rechenschaft gezogen worden, viele haben sogar hinterher in ihrem Beruf weitergearbeitet, aber es hat es vorher auch noch nicht gegeben, dass wie diesen Nürnberger Ärzteprozess, dass eben Medizinverbrechen auch von den Alliierten so benannt wurden und eine Zeit lang zumindest auch juristisch verfolgt worden sind. Das war schon eine eine Ausnahmesituation und Ihre Bemerkung und Ihre Frage, wie man das erklären kann. Ja, das ist die große Frage der Mitläuferei. Da gehört sicherlich viel Überzeugung auch dazu, auch die Bereitschaft, Dinge, die offensichtlich sind, auszublenden. Und wenn wir, wie wir ja am Anfang gesprochen haben, aus der Geschichte lernen wollen, keine Zeit wiederholt sich einfach so, aber dann kann man daraus vielleicht auch nochmal sich selbst immer wieder wachrütteln, dass wir gegen menschenverachtende Tendenzen in unserer Zeit eben auch denen gegenüber aufmerksam sein müssen und schauen sollten, was wir dagegen tun können. Ja.
Wenn man das mal aber jetzt mal auf die weitere Geschichte ein bisschen jetzt bezieht, auch unser Thema. Es ist ja heute zum Teil auch noch so, dass psychische Erkrankungen ein gewisses Tabuthema sind. Natürlich ist das jetzt ein krasser Sprung vom Nationalsozialismus, aber wir versuchen natürlich jetzt in der kurzen Zeit, die wir hier im Podcast zur Verfügung haben, mehrere Seiten zu beleuchten. Man hat natürlich daraus gelernt, auch aus der Geschichte der Psychiatrie, aber dieses Tabuthema, dass das etwas ist, was einem Angst macht, psychische Erkrankungen, auch in dem Umfeld, die gar nicht so direkt betroffen sind, das ist doch immer noch vorhanden, oder sehen Sie das anders?
Das ist immer noch vorhanden. Das wird, glaube ich, auch diese Thematik weiter begleiten, weil eben, wenn jemand akut psychisch krank ist und das bedeutet ja, irgendwie aus der Rolle zu fallen, sich anders zu verhalten, als das von ihm oder ihr bekannt ist, dann verstört es natürlich die Umwelt. Das gehört ja quasi dazu. Sonst wären das vielleicht mal einzelne Absonderlichkeiten, über die dann auch die Menschen ja hinweggehen. Aber es geht ja schon um schwerere Beeinträchtigung des menschlichen Miteinanders und des selbst sich Verhaltens und sich Empfindens. Und das trägt sicherlich dazu bei. Natürlich auch die alte Diskussion, wie weit hängen psychische Krankheiten und Verbrechen miteinander zusammen und Gewalttaten. Darüber wird natürlich auch immer wieder diskutiert. Aber ich denke, die Angst der Menschen, die daraus die Tabuisierung, die besteht aus diesen Unsicherheiten, über die wir auch schon gesprochen haben, selbst davon betroffen sein zu können oder selbst dafür womöglich verantwortlich zu sein, wenn jemand im näheren Umfeld betroffen ist. Also solche Schuldgefühle, die spielen auch oft bei Tabuisierungen eine große Rolle. Wir haben umgekehrt, das ist aber nur die Bestätigung quasi im Spiegel dessen, was Sie sagen, also haben wir ja, zu dieser Tabuisierung gehört ja auch, dass man quasi ins Kino gar nicht gehen kann, ohne quasi über Psychiatrie informiert zu werden. Also es gibt ja auch so die Beobachtung, dass man in Hollywood keinen Oscar bekommt, wenn man nicht mal einen psychisch Kranken gespielt hat. Und da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele Beispiele für. Also das Kino, zum Teil auch das Theater, aber gerade das Kino ist irgendwie unglaublich fasziniert von diesen psychischen Ausnahmezuständen und bebildert sie in jeder Saison neu.
Kann das vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängen? Ist es etwas Exotisches vielleicht auch, eine psychische Erkrankung? Auf der anderen Seite fordert das natürlich auch so eine Schauspielerin, ein Schauspieler,
ja, genau,
seine ganze Bandbreite an schauspielerischem Können zu zeigen.
Ja, und bestimmt, ja.
Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, aber hat das auch so ein bisschen den Reiz, das, was man im Inneren hat, nach außen zu lassen?
Ja, finde ich eine gute Beobachtung und gute Beschreibung. Wir können ja, das ist ja zum Beispiel auch der Ansatz in dem Lehrbuch Irren ist menschlich, wir können ja doch alle psychischen Ausnahmezustände quasi in Miniaturformat auch im sogenannten gesunden Leben mitempfinden. Das ist ja auch das Interessante, dass wir so viel mitempfinden können. Und deshalb schauen sich Leute das auch im Kino an. Und deshalb gab es ja früher auch quasi Besuchertage, wo in Irrenanstalten die Kranken vorgeführt wurden, so ähnlich wie dann später in Zoos die Tiere. Also Ja, das fasziniert auch, klar. Da, also dieses etwas zu sehen, was in einem selbst vielleicht im Keime auftaucht und dann aber erstickt wird an verrückten Verhaltensweisen, das hat natürlich auch was Faszinierendes. Und das muss man sich auch fragen, wenn man in dem Feld arbeitet, was einen dazu gebracht hat, sich damit mehr zu beschäftigen. Ja, ich denke, so wie Sie sagen, das ist eine Begegnung auch mit möglicherweise eigenen Anteilen, die nur so in der Form halt nicht ausgelebt werden. Das findet übrigens auch wieder eine umgekehrte Entsprechung in der ganzen Diskussion, die wir heutzutage, haben wir ja auch schon hier geführt, mit der Ex-In-Thematik haben.
Also die Begegnung mit sich selber letztendlich auch. Also Menschen, die für Psychiatrie interessieren oder eben Schauspielerinnen, Schauspieler, die gerne mal jemanden darstellen, der psychisch krank ist, ist dann auch so etwas wie die Begegnung mit sich selber.
Ja, ich denke, das kann zumindest dazu werden und dafür sollten wir in einer Diskussion offen sein und das wird man ja auch in der Selbsterfahrung thematisieren, was einem da begegnet. Das ist ja auch bei jedem und jeder wieder individuell, aber als Muster sehe ich das schon so, ja. Und ich glaube, das ist etwas, wovor die halt mit ihren Vorstellungen von Reinheit und Überlegenheit und Herrenrasse, wovor die halt insbesondere die Augen verschlossen haben während des Nationalsozialismus. Die wollten da eben auch rein gar nichts mit zu tun haben.
Wir könnten natürlich beide wirklich noch stundenlang über dieses Thema sprechen, sind ein bisschen ja auch immer begrenzt in unserer Zeit. Wenn wir den Bogen in die heutige Zeit schlagen, was bedeutet Psychiatrie heute?
Ja, diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten. Auch da würde ich wieder gucken, was bedeutet sie im Kleinfeld sozusagen in der jeweiligen Einrichtung, in der Praxis, in dem psychosozialen Hilfsdienst, in der betreuten WG, in der Beratungsstelle, auch in inzwischen anti-institutionellen Hilfsangeboten, die es so aus der betroffenen Bewegung gibt. Also da war jeweils im Kleinen, kann man ja gucken, ist es wirklich eine Hilfe, ist es eher eine Last, ist es mal das eine, mal das andere für die Betroffenen. Und wir müssen das ganze große Räderwerk anschauen, was wird wie finanziert, wie ändert sich das, wie viel Gewalt gibt es. Und ich glaube, wir haben eine quasi Orientierung, die durch alle diese unterschiedlichen Bereiche und sozusagen Dimensionen sehr hilfreich ist, und das ist die Menschenrechtsorientierung. Also zum Glück gibt es die UN-Behindertenrechtskonvention und die dringt auch nach und nach, das dauert länger als viele mal gedacht haben, vor über 10 Jahren, als die ratifiziert wurde auch, aber die dringt durch, die ändert Gesetze, die ändert Gepflogenheiten und mit einer konsequenten Orientierung aufs Individuum und auf die Rechte der Personen, da gelingt es eine menschenfreundliche Psychiatrie, die ist überhaupt nicht widerspruchsfrei, aber zu entwickeln. Und das muss eben auch wieder im jeweiligen, also da sieht man, wie ein weltumspannendes Gesetz, wie die UN-Behindertenrechtskonvention, die ist das eine, da kann man sagen, ja, das ist irgendwie beschriebenes Papier, aber auf der anderen Seite verändert die, wenn sie ernst genommen wird und wenn sie auch jetzt zum Beispiel das deutsche Betreuungsrecht geändert hat, verändert die Praxis bis in die einzelne Begegnung. Und das ist gut so. Ja, das ist der Weg, glaube ich, wie wir eine menschenfreundliche Psychiatrie machen können. Und dann bedeutet Psychiatrie Hilfestellung für Menschen in psychischer Not, aber auch für Familien und soziale Netzwerke in psychischer Not. Gleichzeitig bedeutet sie sehr oft für die einzelnen Betroffenen sowas wie eine Begrenzung, wie eine Grenzsetzung, und die wird dann auch nicht immer als hilfreich empfunden. Und daraus entstehen die Spannungen und die Widersprüche, mit denen wir seit der Erfindung der Tollhäuser, Zuchthäuser, Narrenschiffe, aber eben auch der therapeutischen Ansätze innerhalb von psychiatrischen Einrichtungen, mit denen wir in den letzten paar Jahrhunderten zu tun hatten. Und ich glaube, das wird uns weiter begleiten. Aber die positive, aus meiner Sicht, Tendenz ist, wenn es gelingt, eben die Menschenrechtsorientierung durchzuhalten in der jeweiligen individuellen Behandlung. Dann machen wir, glaube ich, als Psychiatrie weniger Fehler.
Das Interessante, und damit würde ich dann auch gerne schließen, ist ja letztendlich die Klinik in Bremen. Die ersten Aufzeichnungen aus dem Jahr 1764. Und schon damals war ja auch von einer Art Verhaltenstherapie die Rede. Und Sie haben es ja vorhin auch noch mal geschildert, die Opiumkur, wo man heute tatsächlich auch noch Opiate anwendet in verschiedenen Bereichen. Das heißt also, die Grundlagen wurden damals schon gelegt und dann wurde das dermaßen verfeinert und natürlich mit Erfahrungen gefüttert und natürlich auch heutigen Ansprüchen, dass die Behandlungen, die Grundlagen damals gelegt wurden, die heute noch verwendet werden. Kann man das so sagen?
Ja.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Gonter, für dieses Gespräch und unseren Zuhörerinnen und Zuhörer hoffe ich, dass Sie ein bisschen einen Einblick gewinnen konnten in die Geschichte der Psychiatrie, die natürlich noch viel, viel umfangreicher ist. Ein super interessantes Thema. Vielen Dank, Professor Gonter.
Ja, danke, Frau Hartung-Kolbow.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartung-Kolbow und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.